Berlin ist Multikulti, ein Melting Pot. Das klingt immer erstmal ganz schön, aber was bedeutet das denn? Das finden wir in dieser Folge zum Thema Integration raus.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Hi, ich bin Felina. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gemeinsam lernen wir Berlin in dieser Podcast-Reihe ja aus immer wieder neuen Perspektiven kennen. Heute schauen wir dabei einfach durch die Integrationsbrille. Wie sieht's denn aus in unserer Hauptstadt bei diesem Thema? Laut Statistischem Bundesamt hatten mehr als ein Drittel der Menschen, ganz genau 34,7%, die 2020 in Berlin wohnten, einen Migrationshintergrund. Das sind 1,3 Millionen Menschen. Im deutschlandweiten Vergleich liegen wir damit so auf Platz 3 anteilsmäßig. Vor uns nur noch Bremen mit 38% und Hessen mit 35,8%. Das heißt, wir sind echt weit vorne, was das angeht. Aber sind wir deswegen automatisch ein Vorbild, besonders gut, wenn es um Integration geht? Und was könnte gute Integration überhaupt bedeuten? Darüber werde ich heute mit meinen GästInnen sprechen. Und das sind die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, Katharina Niedwitzal. Außerdem Hatta Bayram von den Stadtteilmüttern aus Tempelhof-Schöneberg. Aber als allererstes darf ich jetzt jemand ganz Besonderes mit einem großartigen Projekt begrüßen. Imran Ayata, hallo.
Hallo.
Vielen Dank für deine Zeit. Du bist ja Kulturaktivist, Autor und Herausgeber eines Projekts, von dem ich, als ich davon gehört habe, gedacht habe, stimmt, warum ist da keiner vorher drauf gekommen? Songs of Gastarbeiter nennt sich das. Was machst du da genau?
Gemeinsam mit Bülent Kuluktu, der in München lebt, suchen wir Musik, vor allem der sogenannten ersten Generation von Gastarbeitern, die also in den 60er Jahren oder ab den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen sind und hier Musik produziert haben und die eben nicht nur Gastarbeiter waren letztendlich, sondern auch Kulturschaffende und deren Arbeit, ja, wir machen uns auf die Suche nach deren Arbeit, versuchen die Songs, die Lieder zu finden, die Rechte zu klären und sie eigentlich dann auch neu zu veröffentlichen. Und wir haben in der Zwischenzeit 2 Alben herausgegeben.
Und so wird das Ganze ja auch überhaupt erst richtig einfach zugänglich. Denn das ist, glaube ich, wenn du sagst, ihr habt viel gesucht und recherchiert, gar nicht das Einfachste.
Nein, das ist total kompliziert, weil es gibt eben nicht ein Archiv oder einen bestimmten Ort, ja, wo man hingeht und sagt, okay, gib mir mal bitte alle Lieder von oder alle Songs von Gastarbeitern von 1970 bis 79 und ich würde mir gerne anhören, sondern als wir anfingen, und das ist ein Projekt, das schon ziemlich lange geht, über 10 Jahren, da gab es eigentlich nicht mal im Internet irgendwelche, also auf den gängigen Plattformen gab es gar keine Songbeispiele oder nur sehr wenige, weil diese Musik oftmals gar nicht richtig kommerziell produziert und aufgenommen worden war. Also das ist so eine archivarische Tätigkeit, die aber die Musik auch in das Hier und Jetzt holt und neu kontextualisiert. Denn in Wahrheit geht es eigentlich gar nicht alleine um die Musik, sondern indem wir eigentlich die Geschichte dieses Landes aus der Perspektive dieser Lieder erzählen. Mhm. Also 60 Jahre Deutschland, ein bisschen Geschichtsunterricht und Gegenwartsbeschreibung, die sich aber über diese Musik und über diese Lieder erzählt.
Hast du das Gefühl, dass da vielleicht in Berlin wir weiter sind als andere Bundesländer?
Ich denke, dass in einer Metropole, wie sie Berlin ist, per se bestimmte Dinge anders sein müssen und auch anders sind. Also das, was sozusagen das soziale, kulturelle Leben ausmacht, vor allem in der Politik, weiß ich nicht, kann ich das nicht so gut sagen, ist es viel stärker von Migration geprägt als in wahrscheinlich an anderen Bundesländern. Obgleich jetzt in Deutschland das sehr spannend ist, sich genauer anzuschauen, weil vor allem bezogen auf die Gastarbeiter, deren Verteilung, die wurden ja wirklich verteilt, ja, also war sehr stark geprägt primär von ökonomischen Interessen, also welches Unternehmen hat wie viele Arbeitskräfte gebraucht. Das heißt, in Ballungszentren wie Nordrhein-Westfalen, im Kohlenbergbau, wo Gastarbeiter sehr viel beschäftigt waren, oder in Hamburg am Hafen. Und Berlin hat ja, wie wir wissen, ohnehin eine ganz eigene Geschichte. Insofern finde ich den Vergleich schwierig und für mich auch nicht so spannend.
Aber dann anders gefragt, was läuft denn gut bei uns?
Also ich glaube, dass ich würde sagen, das Verständnis, dass Berlin sehr stark geprägt ist von Einwanderung und von Migration, bis auf wenige gesellschaftliche, politische Gruppen, glaube ich, nicht zur Diskussion steht. Also ich glaube nicht, dass wir in Berlin jetzt die Frage ernsthaft diskutieren würden, ob es so etwas wie Einwanderung gibt oder ob es Einwanderung was Außergewöhnliches ist, was man halt kurz passiert und dann nicht mehr, sondern Einwanderung ist Berliner Normalität und das eben nicht seit eben vorgestern, sondern schon ganz lange. Aber es gibt so bezogen auf die politischen Rechte oder Restriktionen sind ja viele Dinge vor allem bundesweit geregelt. Also denke ich an sowas wie Arbeitsmarktzugang, Wahlrecht und so weiter. Ich glaube, dass eine Stadt zu sein bringt eben vor allem auf einer Alltagsebene und auf einer kulturellen Ebene Veränderungen. Keine Ahnung, die Theaterszene, die Clubszene, die Literaturszene, die Musikszene ist eben sehr stark geprägt von Menschen, die eine sogenannte Einwanderungsgeschichte haben. Mhm. Und das zieht natürlich, Metropolen ziehen immer Menschen an, die etwas vorhaben, die ihr Leben verändern oder verändern müssen, weil das Versprechen in Metropolen einfach größer ist, also einen Job zu finden. Und andere Sachen sind natürlich schwieriger, also eine Wohnung zum Beispiel zu finden.
Allerdings, jetzt hast du gerade gesagt, eine Einwanderungsgeschichte. Wir kommen mal auf Begrifflichkeiten vielleicht zu sprechen, denn da gibt es ganz viele verschiedene Worte und viele sind auch einfach überholt. Einwanderungsgeschichte ist eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Beim Statistischen Bundesamt wird noch gesprochen von Migrationshintergrund, wobei es auch an diesem Wort ja super viel Kritik gibt. Was glaubst du denn, wie kann man das am schönsten oder so ausdrücken, dass wir wirklich alle damit zufrieden sein können?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nein, gar nicht, weil also viele der Begriffe sind problematisch, nicht weil man geschmäcklerisch damit ein Problem hat, sondern weil sie schon in dem Begriff die Ausgrenzung und den Ausschluss inkludieren. Also wenn man zum Beispiel, was ja über viele Jahre Standard war, zu sagen Ausländer, schon der Begriff sagt, die gehören nicht dazu, also sind keine Bürger. Mhm. Das anerkennen hat sehr viele Kämpfe gekostet und dass wir das heute nicht mehr tun, ist vor allem den Protesten und dem Widerstand von Migranten zu verdanken, denke ich, und der Einsicht der Politik zu sehen, okay, wir können nicht auch von so etwas wie Gastarbeiter sprechen, wenn man merkt, dass die eben keine Gäste sind und dass sie ganz andere Lebenswege gehen, als nur zu arbeiten. Also in jeder Dekade gibt es Begriffe, die versuchen, das zu umschreiben. Mhm. Das Problem ist, dass in diesen, das hat vielleicht auch mit der deutschen Sprache zu tun, so genau kann ich das nicht sagen, aber die Grundschwierigkeit besteht darin, dass jedes Wir, das wir eigentlich versuchen zu formulieren, hat immer ein Sie gegenüber. Also wenn ich sage, wir schaffen das, dann sagt man gleich, es gibt aber auch ein Sie. Ja, es gibt ein Ihr. Ja. Mhm. Es gibt immer, indem man das eigene definiert, produziert man immer einen Außen. Das ist so. So, und jetzt versucht man händeringend dem Umstand, dass Einwanderung Alltag und Normalität ist, das in Worte zu fassen. Und Migrationshintergrund, mit Verlauf, finde ich besonders deppert, weil ich nehme mich um und gucke, was soll mein Hintergrund sein?
Absolut, ja.
Ja, ich habe auch große Schwierigkeiten mit dem Begriff Integration, weil Integration sagt eigentlich, macht eigentlich eine Festlegung. Die geht davon aus, wir haben etwas, also ich will es mal am Beispiel eines Hauses beschreiben. Das tut so, es gibt ein Haus, da gibt es eben halt Mieter und da gibt es klare Hausregeln. Und wenn ich da reinkomme, dann muss ich alles so akzeptieren, wie es ist, wenn ich in dem Haus bleibe. Und die, die da sind oder die das Haus besitzen, die bestimmen das auch. Die Realität ist natürlich eine andere, weil alle Menschen, die hierher kommen, die verändern ja auch etwas. Mhm. Also die verändern die Gesellschaft, die artikulieren Interessen, die haben politische Forderungen. Das heißt, das, was passiert ist, dass sich auch die Regeln in dem Haus verändern müssen, weil da kommen neue rein. Und was sich Politik sehr schwer tut, einzugestehen, dass eben das Haus nicht statisch ist, dass da nicht immer die gleichen Menschen leben, sondern es ist eben in Bewegung. Und das ist sozusagen auf einer übergreifenden Ebene die Schwierigkeit, mhm, ne, in der sich Politik, soweit ich das beurteilen kann, befindet. Weil man merkt es auch daran, also kommt es zu irgendeiner kriminellen Tat oder einer Beschuldigung, wo Kids mit Migrationsgeschichte oder Hintergrund, dann kommt ganz schnell der Vorwurf, ja, die müssen eigentlich abgeschoben werden. Mhm. Ja, das geht aber gar nicht, weil die sind ja Bürger. Also die haben zum Teil den deutschen Pass. Aber in dem Bild des Hauses gesprochen, tut man immer noch so, als würden die nicht einfach so richtig da wohnen und dazugehören. Mhm. Das ist das Grundverständnis, was in Deutschland noch immer nicht stark genug ausgeprägt ist. Also ganz cool und relaxed zu sagen, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, wir verändern uns. Und der Migrant, also die Einwanderer, das ist, macht das so schwierig, das ist ja eigentlich das Gegenbild zu dem, was man eigentlich erhalten will, was man oftmals so die Normalität, ja, die Deutschen und wir, die kommen und die stellen das in Frage. Die stehen für Bewegung, die stehen dafür, dass sie neu sind, dass sie was anders haben wollen. Und das macht es so kompliziert mit den Begriffen. Also Integration, ich habe mich noch nie integriert.
Mhm, ja. Das ist natürlich ein Satz, der wirkt erstmal nach, aber so wie du es erklärt hast, finde ich ihn total nachvollziehbar. Also danke dir an der Stelle für deine Perspektiven und deine Zeit, Imran Ayata.
Danke, dass ich dabei sein konnte.
Und dann wollen wir doch mal herausfinden, was meine nächsten beiden Gästinnen dazu zu sagen haben. Herzlich willkommen an die Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, Katharina Nivizial. Und herzlich willkommen auch an Hajar Bayram. Was sagen Sie beide denn zu diesem letzten Satz, dieses "Ich habe mich noch nie integriert"? Frau Nivizial.
Die Aussage spiegelt sehr gut wider, wie viele Menschen in dieser Stadt sich fühlen. Es spiegelt die aktuelle Diskussion wieder um den Begriff Integration, der tatsächlich nicht mehr zeitgemäß ist. Begriffe, wie wir das ja nun kennen aus verschiedenen Kontexten, haben immer so eine Halbzeitdauer. Und ich glaube, dass dieser Begriff Integration tatsächlich nicht das trifft, was wir eigentlich beobachten in unserer Gesellschaft. Als Integrationsbeauftragte des Senats haben wir uns für das Konzept der Migrationsgesellschaft entschieden. Und ich finde, der passt wunderbar auf Berlin. Berlin ist eine Migrationsgesellschaft. Mhm. Menschen leben und kommen, gehen aber auch wieder aus dieser Stadt. Es ist eine ständige Bewegung. Wir haben mit Menschen zu tun, die seit Generationen hier leben. Wir haben aber auch mit Menschen zu tun, die wirklich sehr früh und sehr frisch hier in der Stadt sind. Jetzt natürlich sehr aktuell die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir haben aber auch Menschen, die sich nur vorübergehend hier befinden. Mhm. Menschen, die Unternehmen haben in verschiedenen Ländern, die pendeln, sogenannte Pendelmigration, mhm, aus Polen beispielsweise, etc. etc. Das heißt, unser gesamtes Leben, alle Bereiche sind durchzogen durch Migration. Und deswegen müssen wir von Migrationsgesellschaft aus meiner Sicht sprechen, weil das sehr gut wiedergibt, dass auch Menschen, die nicht, also die glauben, dass sie nicht von Migration betroffen sind, sehr wohl damit zu tun haben.
Mhm. Ja, finde ich auch sehr nachvollziehbar. Wie ist das bei Ihnen, Frau Bayram?
Also wir machen ja auch Integrationsarbeit, aber bei uns ist es eher so oberflächlich. Also die Zielgruppe, das sind Mütter mit kleinen Kindern und mit Migrationshintergrund, die werden vor allen Dingen dazu angehalten, Deutsch zu lernen. Mhm. Also das ist ja immer der erste Schritt für Integration. Aber nicht der einzige, das geht ja noch weiter. Also wenn ich jetzt vom Stadtteilmütterprojekt speziell spreche, bei uns geht es darum, dass die Angebote im Kiez angenommen werden sollen. Aber dafür muss die Zielgruppe wissen, was gibt es denn für Angebote? Und unsere Aufgabe ist eher, die Zielgruppe an die Angebote in ihrem Kiez heranzuführen.
Mhm. Genau Ihre beiden Jobs wollen wir gleich auch noch mal ganz ausführlich beleuchten. Denn ich glaube, nicht jeder weiß ganz genau, was macht denn die Beauftragte und was macht denn eine Stadtteilmutter? Deswegen würde ich gleich mit Ihnen anfangen. Frau Nivizial, was genau ist denn Ihre tägliche Arbeit? Gibt es so einen typischen Tagesablauf oder ist das jeden Tag total anders und Sie können es anders zusammenfassen?
Es gibt, glaube ich, keinen typischen Arbeitsalltag, aber es gibt so typische Tätigkeitsfelder, die ganz gut beschreiben, was eigentlich so eine Beauftragte des Senats macht. Ich bin zum einen viel in der Stadt unterwegs, treffe viele Menschen, Organisationen, habe viele repräsentative Termine. Beispielsweise heute Abend verleihe ich die Zertifikate in einem Projekt Be Visible für Menschen, die zu Empowerment-Trainerinnen und Trainern ausgebildet wurden. Aha. Gleichzeitig bin ich Teil der Administration, also der Verwaltung. Das heißt, ich habe auch viele Tätigkeiten, die eher so nach innen gerichtet sind, in die Verwaltung. Ich muss eigentlich die Verwaltung, und das ist so ein bisschen auch die Aufgabe der Beauftragten, natürlich auf diese Zielgruppe hin immer pieksen. Das heißt, habt ihr die Zielgruppe im Blick, wenn ihr über Bildungspolitik spricht? Habt ihr bei der Frage Gesundheit Menschen mit Migrationsgeschichte im Blick? Aber auch bei Energiefragen, ganz aktuell, wenn wir über die steigenden Energiekosten sprechen oder überhaupt die Inflation, haben wir auch in unserer Sozialpolitik unsere Zielgruppe im Blick? Und wenn nicht, weil das ist natürlich immer die Frage, dann bin ich nicht nur diejenige, die mahnt und appelliert, sondern auch unterstützt und hilft. Das heißt, ich stelle mehrsprachige Informationen zur Verfügung, weil es ist klar, dass durch mehrsprachige Informationen man an bestimmte Zielgruppen kommt. Ich unterstütze mit Fördermitteln, mit Programmen, die ich selbst umsetze. Ja, Integrationslotsen ist neben den Stadtteilmüttern auch so eine unterstützende Maßnahme. Nachbarschaftsfonds für Arbeit vor Ort. Das ist sozusagen der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, es gibt bei der Beauftragten auch eine Beratungsstelle, das Willkommenszentrum, wo wirklich auch einzelne Personen in die Potsdamer Straße kommen können und sich zu allen möglichen Themen wirklich sehr umfassend beraten lassen können. Aufenthaltsrechtliche Fragen, Arbeitsmarkt, Bildung, all das kann bei uns im Willkommenszentrum auch als Service wird angeboten von Volljuristinnen, von wirklich professionellen Beraterinnen und Beratern. Das ist eine Beratungsstelle in dieser Stadt, weil wir natürlich wahnsinnig gut aufgestellt sind, was diese Struktur angeht. Und wir arbeiten natürlich auch sehr eng zusammen mit anderen Beratungsstellen.
Wenn ich das jetzt so in meinem Kopf versuche, alles zusammenzufassen, ploppen da so ein paar Gedanken auf. Der erste ist natürlich, das sind ja total viele Projekte, die bestimmt schwer irgendwie unter einen Hut zu kriegen sind, zu koordinieren sind. Da sind Sie sicherlich auch darauf angewiesen, dass das in den einzelnen Regionen gut läuft. Wie stimmen Sie sich da ab?
Mein Team ist groß. Ja. Die Abteilung, die ich leite, hat fast 70 Personen, Mitarbeitende. Mhm. Das heißt, ich mache diese Arbeit nicht alleine, sondern das ist schon auch eine Verwaltungsmaschinerie, die natürlich im Hintergrund läuft und auch gut läuft, umgesetzt ist. Ich habe wahnsinnig viele engagierte, also das komplette Team ist wahnsinnig intrinsisch motiviert, ja, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie arbeiten an einer guten Sache. Gleichzeitig ist das eine steuernde Funktion. Das heißt, ich steuere die Integrationspolitik des Senats insofern, dass wir alle Ressorts zusammenbringen und gemeinsam darüber besprechen, welchen Bedarf gerade in den verschiedenen Themenfeldern es gibt, wie er abgedeckt werden kann. Ich füge sozusagen die Dinge zusammen. Ich bin die Stelle, wo Dinge zusammenlaufen. Ich mache sie aber nicht operativ. Mhm. Ja. Ich setze sie nicht immer einzeloperativ um. Wichtig für Berlin ist auch noch zu betonen, wir haben das Land als Bundesland und natürlich die Bezirke. Auch da gibt es engen Austausch zu den jeweiligen 12 Bezirken, Integrationsbüros. Die haben wir in allen Bezirken, die Flüchtlingskoordinatoren. Das heißt, wir haben eine wirklich gute Struktur in der Stadt, um die Menschen, die neu ankommen, gut bei ihrem Ankommen zu unterstützen. Mhm. Nochmal Stichwort zu dem Begriff Integration. Ich spreche auch gerne vom Ankommen. Ja? Ja. Das Ankommen muss gut funktionieren. Die Menschen müssen sich von Anfang an gut zurechtfinden. Wie die einzelnen Schritte und wie der Prozess dann weitergeht, das ist für mich dann eher auch eine soziale Frage. Okay. Aber dieses Ankommen ist ganz, ganz entscheidend. Und zwar für alle Menschen. Interessanterweise auch für Menschen, die als Unternehmerin beispielsweise oder wirklich auch Fachkräfte nach Berlin kommen. Die kommen ja nicht alleine, so kommen sie meistens mit ihrer Familie. Und da ist es schon entscheidend, wie wird diese Frau oder der Mann, findet er hier schnell einen Job? Wie engagiert er sich in der Nachbarschaft? Was passiert mit den Kindern? Wenn diese Kinder eine schwarze Hautfarbe haben und Diskriminierungserfahrung oder Rassismus erfahren, dann wird auch diese Fachkraft nicht in Berlin bleiben. Mhm. Das heißt, wir müssen diese ganze Thematik sehr ganzheitlich sehen und Wirtschaft und Gesellschaft zusammendenken. Das sind ganz entscheidende Punkte, wenn wir über wirklich eine offene Willkommenskultur für unsere Stadt sprechen.
Und jetzt haben Sie ein paar Punkte angesprochen, die für mich sehr emotional wirken und auch emotional zurecht sind. Also wenn es eben um Rassismus geht und das Gefühl, nicht willkommen zu sein, nicht dazuzugehören. Und genau da kommen Sie ja ins Spiel, Frau Bayram. Da müssen Sie auch einiges leisten. Und ich glaube, über Emotionalität können wir in Ihren beiden Jobs viel, viel sprechen. Aber wollen wir vielleicht anfangen, was machen Sie genau? Was ist genau Ihr Job? Und wo wird es emotional? Und wo müssen Sie sich vielleicht auch mal selber sagen, oh, hier, heute war ein harter Tag?
Ja, das kommt auch manchmal vor. Also ich bin die Teamleitung der Stadtteilmütter. Ich selbst habe mit der Zielgruppe so direkt nichts zu tun, es sei denn, ich werde von ihnen direkt kontaktiert. Aber ich höre mir natürlich die Geschichten an. Wir haben regelmäßig Teamsitzungen, wo ich mir dann immer ein Feedback einhole von den Stadtteilmüttern. Und da kriege ich natürlich auch sehr emotionale Geschichten zu hören. Fälle, die typische Fälle zum Beispiel, wir werden kontaktiert, weil die Mutter auf der Suche ist nach einem Kita-Platz. Mhm. Und da ist es für uns auch ziemlich leichter, da ranzukommen, weil wir auch in Kontakt stehen mit den Kita-Leitungen. Aber das ist nur der eine typische Fall, den wir bekommen. Es gibt natürlich noch mehrere Fälle, mit denen wir es zu tun haben.
Und das ist ja total wichtig. Da geht es auch wieder um das Thema Familie, was jeder und jede nachvollziehen kann, dass das einen stark ans Herz geht. Wo haben Sie denn da vielleicht das Gefühl, da fehlt mir noch was von der Stadt Berlin?
Es gibt ja so viele Bestimmungen, Vorgaben, wie eine Kita, wie groß eine Kita sein darf, wie viele Kinder aufgenommen werden darf. Vielleicht sollte man das ein bisschen lockern, damit mehr Kinder die Chance haben, einen Platz zu kriegen. Daran setzen, dass mehr Erzieher eingestellt werden oder auch Lehrer natürlich.
Was sagen Sie dazu, Frau Niewitzer?
Ich finde, wir müssen sehr genau zuhören, was die Praktikerinnen uns erzählen. Also ich finde nicht, dass sie sagen müssen, dass sie sich nicht auskennen, sondern sie sehen in der Praxis, wo der Schuh drückt, wo es Probleme gibt und sie offerieren auch schon eine Lösung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist gerade auch, wenn wir in diesem Kontext Migration uns bewegen, ganz wichtig zuzuhören. Und genau, um besser zu verstehen, was die Bedürfnisse und Bedarfe der Menschen sind. Ich glaube, das, was Sie gerade angesprochen haben, hatte noch einen anderen Aspekt, nämlich wie sind eigentlich unsere Strukturen, Verwaltung und Gesetze auf eine Migrationsgesellschaft eingestellt? Wie gut können wir Krise? Ja, und da, glaube ich, ist schon auch der richtige Punkt zu sagen, wir sind an vielen Stellen überreguliert. Dinge dauern zu lange. Sie sind zu kompliziert. Und dann natürlich auch, sie sind nicht mehrsprachig, nicht digital, sie sind nicht serviceorientiert, aufbereitet. Ja, ein Schriftstück vom Amt kann keiner lesen, geschweige denn, man hat irgendwie eine Möglichkeit, sich das übersetzen zu lassen. Man kann digital kaum Anträge bearbeiten, Dokumente hochladen etc. Das erwarte ich von einer Metropole, das erwarte ich von einer serviceorientierten Verwaltung. Das würde ich aber grundsätzlich sehen. Mhm. Aber wir haben hier so ein interessantes Phänomen, weil durch Migration uns häufig wie durch ein Brennglas Probleme gezeigt werden, die wir eigentlich gesamtgesellschaftlich sowieso lösen müssen.
Ja, finde ich sehr spannend.
Von Digitalisierung profitieren ja alle.
Absolut.
Ja, und dass aber Menschen aus verschiedenen Ländern zu uns kommen, wie beispielsweise jetzt aus der Ukraine, und die selbstverständlich Dinge digital fordern, weil das in ihren Ländern oder in der Ukraine auch tatsächlich Usus war, bringt uns sozusagen im Zugzwang, ja. Also viele Länder, auch die, aus denen Menschen migrieren, sind tatsächlich besser aufgestellt, was diese Themen angeht. Also gerade Mittel- und Osteuropa, die sind viel digitaler und viel agiler, was diese Thematik, also gerade so Verwaltung und Servicehandlung der Verwaltung angeht. Da können wir zum Beispiel auch daraus lernen. Aber wir haben, und das beobachte ich auch gerade in dem Themenfeld Migration ganz häufig, Nehmen Sie beispielsweise die Anerkennung ausländischer Qualifikationen, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Wir brauchen Fachkräfte, aber wir kriegen das nicht gut hin, schnell die Leute in ihrem Job auch arbeiten zu lassen.
Ja.
Da tun wir uns schwer, da sind wir nicht schnell genug und wir haben so ein bisschen so eine arrogante Haltung, naja, die deutschen Standards sind halt wichtig. Ja. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass Deutschland auch so ein bisschen eine Treppe runtergeht und sagt, naja, die anderen Länder funktionieren eigentlich auch ganz gut. Auch gerade diese europäischen Länder, wo wir auch immer, also auch einen französischen Abschluss erkennen wir hier nicht an. Ja. Und das finde ich wichtig, dass wir durch diese starke Migration in der Stadt auch mal so ein bisschen lässiger werden und diese Arroganz ein Stück weit ablegen und sagen, ja, wir können auch von den anderen was lernen. Dann profitieren wir von Migration noch mehr als jetzt.
Das ist ein sehr spannend im Sinne von Spannungsfeld, was Sie da gerade aufgemacht haben. Die Idee zwischen, wir erkennen andere Abschlüsse nicht an. Auf der anderen Seite gibt es Forderungen, die längst hier angekommen sein sollten, wie die Digitalisierung. So, für mich wirkt es total absurd, dass das nicht miteinander funktioniert. Dass wir auf der einen Seite sagen, wir haben die hohen Standards, aber das andere, wo die was fordern, da hören wir gar nicht zu. Wie erklären Sie sich das?
Also ich kann mir das schon sehr gut erklären, weil bis jetzt der deutsche Staat ja eigentlich gut funktioniert. Die Bürokratie funktioniert gut. Ja. Viele sagen, es ist etwas, was in anderen Ländern immer ein Problem ist. Mhm. Wir sind nicht korrupt. Das ist ein ganz wichtiges, hohes Standard. Stimmt. Wir sind rechtssicher. Und bei uns können Entscheidungen auch rechtlich angefochten werden. Auch ein ganz wichtiges Gut. Rechtsstaat, Unkorrumpierbarkeit. Das sind wirklich hohe Standards, von denen wir alle profitieren. Die Menschen kommen ja auch nicht umsonst nach Deutschland. Nun kommt aber die Welt dreht sich ja weiter. Wir sind in einer wirklich globalen und großen Transformationsphase. Vieles verändert sich. Der Arbeitsmarkt verändert sich. Die Abläufe, die globale Verzahnung verändert sich sehr oder nimmt extrem zu. Die Komplexität der Abläufe nimmt zu. Die Beschleunigung ist da. Das setzt natürlich so eine Verwaltung, die wirklich aus so einem weberischen 19. Jahrhundert-System stammt, natürlich extrem unter Stress und Herausforderung. Dass diese Veränderungen nicht von heute auf morgen passieren, das ist in Ordnung. Aber wir müssen uns einfach die ganze Zeit, das ist eine Daueraufgabe, auf den Weg machen, als Verwaltung uns zu modernisieren, die Abläufe zu vereinfachen, mit der Zeit gehen, würde ich sagen. Ja, und das liefern, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, nämlich eine serviceorientierte, moderne Verwaltung. Die Dinge müssen laufen in dieser Stadt.
Ja.
Und das ist eben der Punkt, der ganz, ganz entscheidend und wichtig ist, dass dieser Modernisierungsprozess auch wirklich zusammengedacht wird, mit beispielsweise solchen Dingen wie mehrsprachige Informationen. Ja, wenn wir wirklich sagen, wir sind eine mehrsprachige Gesellschaft oder eine Migrationsgesellschaft, dann müssen wir bei Digitalisierung und diesen technischen Lösungen, die kommen, dass wir da gleich diese migrationsgesellschaftlichen Kompetenzen und Bedürfnisse auch mitdenken. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich arbeite jetzt an einer Informations-App, die wir für Berlin machen, die mehrsprachig ist, wo Menschen wirklich auf einem sehr einfachen digitalen Weg alle Informationen zu Beratungsstellen, Anlaufstellen in dieser Stadt bekommen. Es ist fast schon peinlich zu sagen, dass wir so etwas nicht haben. Mhm. Aber jetzt starten wir einen Anlauf, der hoffentlich auch nachhaltig ist, weil er in staatlicher Hand sein wird. Okay.
Das ist natürlich ein wichtiger Schritt, aber Frau Bayram, Sie hatten jetzt gerade so stark nochmal zugestimmt bei den hohen Werten, dass es gut ist, dass es Rechte gibt, dass es zugesichert ist, dass das alles auch vielleicht im schlimmsten Fall mal anfechtbar ist, dadurch, dass man eben sagt, da gehen wir jetzt rechtlich gegen vor. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, das ist schon immer da. Was hat sich denn, wenn man das so nennt, diese Integration verändert über die vergangenen Jahre? Was sind Ihre Erfahrungen?
Ich muss sagen, ich bin ja selbst ein Migrationskind. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber ich bin selbst Tochter einer Gastarbeiterfamilie und ich kenne die Probleme der Migranten, behaupte ich zumindest mal. Mhm. Und es hat sich im Grunde genommen meiner Ansicht nach nicht viel verändert. Ich sage Ihnen auch warum. Und zwar, ich kann mich daran an meine eigene Kindheit sehr gut erinnern. Da war es üblich, dass man zum Beispiel nicht zu Elternabenden ging. Und das gleiche Problem haben wir jetzt auch. Ich dachte, das hat sich erledigt, also in den Jahrzehnten. Aber nein, es ist immer eine Kulturgeschichte. Es ist eine gute, also zur deutschen Kultur gehört, dass man zu Elternabenden erscheint.
Ja.
Das ist aber in Ländern wie die Türkei oder in arabischen Ländern nicht so üblich. Und dieses Bewusstsein bei den Eltern hervorzurufen, das ist unsere Aufgabe. Sie dazu zu animieren, dass sie ihre Verantwortung als Eltern aktiv wahrnehmen. Und nicht nur das, es gibt noch viele andere Aspekte, wo ich Lücken sehe. Natürlich nicht bei allem, ich möchte das nicht verallgemeinern, aber also ich habe das Gefühl, der ganze Film spielt sich von neuem ab.
Das ist interessanterweise ein Punkt, den Imran Ayata zum Ende unseres Gesprächs oder beziehungsweise auch schon noch nach unserem Gespräch nochmal ansprach. Er hat das Gefühl, dass die Diskussionen eigentlich seit Jahren immer die gleichen sind und am gleichen Punkt ansetzen. Dann gibt's mal eine schöne Idee und irgendwas funktioniert einen Ticken besser, aber die ursprünglichen Fragen bleiben die gleichen. Wie würden Sie das bewerten, Frau Nivizia?
Oh, da würde ich natürlich ganz vehement widersprechen. Mhm. Und zwar aus der integrationspolitischen Seite und wirklich auch in so einem Zeithorizont, weiß ich nicht, 60er Jahre bis heute hat sich wahnsinnig viel getan. Schauen Sie einfach auf die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Wir hatten in der Situation in den 90er Jahren, es kamen Physiker aus der ehemaligen Sowjetunion und die sind hier Taxi gefahren, weil es war klar, dass sie ihre Qualifikation nicht anerkennen lassen können. Was haben wir heute? Wir haben ein Gesetz zur Anerkennung. Ich habe das eben kritisiert, weil es bürokratisch ist, aber wir haben immerhin ein Gesetz, was das regelt. Plus wir haben die Möglichkeit, kostenlos für Menschen, die neu nach Deutschland kommen, Deutsch zu lernen. Und wenn man sich die Zahlen und die Statistiken anguckt, dann sehen wir eine stetige Verbesserung der Situation der Menschen. Erstens, die lernen viel schneller und viel besser Deutsch. Zweitens, die Bildungsabschlüsse und die Bildungskarrieren der eingewanderten Kinder werden stetig besser. Die Arbeitsmarktintegration funktioniert größtenteils gut. Beispielsweise, wenn man sich die Zahlen anschaut von den Menschen, die 2015 Syrienkrieg gekommen sind, wie viele sind auf dem Arbeitsmarkt, wie viele nicht. Da haben wir eine gute Quote. Aber natürlich gibt's immer auch die zweite Seite der Medaille. Die soziale Frage, und das ist für mich eine soziale Frage. Und da würde ich Ihnen zustimmen, dass wir als Migrationsgesellschaft noch nicht so richtig in allen Ämtern und Verwaltung das verstanden haben, was es bedeutet, dass bestimmte Zielgruppen anders erreicht werden müssen in ihren Regelmaßnahmen wie in einem biodeutschen, homogenen Land. Also Schulabbrecherquote ist viel zu hoch bei den migrantischen Kindern. Die Armutsgefährdungsquote von Menschen mit Migrationshintergrund ist überdurchschnittlich hoch. Die Frage der Arbeitslosigkeit, davon sind auch Menschen mit Migrationshintergrund mehr betroffen, etc. pp. Und das ist für mich aber eine ganz klare soziale Frage, die wir lösen müssen, wenn wir wissen, dass mehr als die Hälfte unserer Kiddies, nämlich unter 6 Jahren, eine andere Migrationsgeschichte haben, eine andere Sprache zu Hause sprechen. Dann reden wir nicht von einer kleinen Gruppe, sondern wir reden von der Mehrheit der Gesellschaft. Und dann müssen wir natürlich als Bildungs- und Jugendverwaltung ganz andere Antworten formulieren und sagen, wir haben nicht nur ein Projekt des Stadtteilmütter, was wunderbar ist, sondern wir haben eigentlich in allen unseren Regelnsystemen die Frage der, wie erreiche ich die Zielgruppe, welche Themen muss ich mehr und intensiver bearbeiten, Stichwort Elternabende, wie kann ich mehr sprachlich informieren, welche familiären Probleme gibt es, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, etc., etc., etc. Das sind ganz, ganz wichtige Regelaufgaben und nicht mehr nur zusätzliche Aufgaben. Ich glaube, diesen Paradigmenwechsel, diesen Perspektivwechsel, den müssen wir vollziehen und das ist aber eine Daueraufgabe. Es wird nie so sein, dass wir sagen, Integration ist abgeschlossen, wir sind jetzt angekommen. Deswegen Migrationsgesellschaft, weil es ein Dauerthema ist, weil immer wieder neue Menschen kommen, weil immer wieder wir uns auf den Prüfstand stellen müssen und sagen, können wir alle in dieser Gesellschaft mitnehmen?
Vielleicht so eine Veränderung ist das neue Normal und nicht, genau, wir haben unseren Standard und bleiben da
absolut
stehen.
Ja.
Sie als Stadtteilmütter tragen ja aber wahnsinnig viel im Operativen, das haben wir jetzt schon gelernt, dazu bei. Trotz allem sind diese Regeln da. Sind die für Sie im Operativen, im Umsetzbaren hilfreich, dass man sich da orientieren kann oder braucht es auch da noch Lockerungen?
Da müsste ich mir erstmal genug Gedanken darüber machen. Kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber ich kann sagen, in unserem Team gibt es auch einige, die haben sehr hohe Abschlüsse in ihren Heimatländern gemacht.
Ja.
Aber weil die Abschlüsse hier nicht anerkannt wurden, mussten sie sozusagen bei Null anfangen und sind dann Stadtteilmütter geworden. Ich habe zum Beispiel eine im Team, die ist Ingenieurin und sie hat in ihrer Heimat in Syrien Karriere gemacht. Mhm. Sie war in einer sehr hohen Position, aber hier musste sie, wie gesagt, auch bei Null anfangen. Sie hat sehr schnell Deutsch gelernt und hat sich auch sehr schnell integriert. Sie hat sogar für ihre Kinder Stipendien bekommen. Mhm. Also sie kennt sich gut aus und merke auch an ihrer Arbeit, ihre Arbeit ist wirklich top. Also sie ist sehr, sehr engagiert. Aber so Beispiele wie sie gibt es, glaube ich, nicht so viele. Aber bei unserer Zielgruppe müssen wir sozusagen bei der Hand nehmen und dorthin führen.
Aber das muss man vielleicht an der Stelle wirklich nochmal sagen. Mhm. Die Stadtteilmütter, das Programm ist ja genau darauf ausgerichtet, Menschen zu beraten und anzusprechen, die sich eben im Alltag nicht selbst helfen können. Ja. Wir dürfen hier nicht vermischen und glauben, dass, weil Sie immer von Zielgruppe sprechen, dass wir jetzt hier von Menschen mit Migrationsgeschichte per se sprechen.
Ja. Mhm.
Wir sprechen von einer Zielgruppe von Müttern, die eher in sozial schwachen Strukturen leben und eben nicht in der Lage sind, hier für ihre Kinder und Familien gut zu sorgen und eben diese Unterstützung brauchen. Und das ist auch eines der schönen Beispiele aus Berlin, ja, wo dieses Programm jetzt inzwischen auch bundesweit natürlich Anerkennung findet und auch nachgeahmt wird.
Sogar europaweit,
wunderbar. Mhm.
Sind wir da in Berlin in einer Vorbildstellung grundsätzlich, was das Thema Integration angeht, oder können wir noch viel von anderen zum Beispiel lernen?
Ich kann dazu etwas sagen. Ja. Und zwar, als das Stadtteilmutterprojekt 2004 begonnen hat, gab es die Diskussion 2008, das Projekt einzustellen. Mhm. Und es gibt einen Preis, einen australischen Integrationspreis, heißt Metropolis. Und der Senat hat sich mit dem Stadtteilmutterprojekt für diesen Preis beworben und hat auch diesen Preis gewonnen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt hat man sich dann entschieden, doch das Stadtteilmutterprojekt weiterzuführen.
Aha.
Also es ist hat schon auch internationale Bekanntheit erlangt.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns in Berlin natürlich immer sehr schwer tun, uns selbst zu loben. Und wir haben eine wahnsinnig aktive und kritische Zivilgesellschaft. Wir haben eine Politik, die immer mehr möchte und mehr fordert und eigentlich so ein bisschen zurückblickend sich selbst auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, wir machen auch gute Sachen, das fällt manchmal runter. Mhm. Deswegen finde ich das ein tolles Beispiel. Und davon gibt es viele. Jetzt wirklich sehr aktuell schauen alle auf Berlin europaweit, wie wir das eigentlich mit dem wirklich starken Zuzug der Geflüchteten aus der Ukraine bewältigt haben.
Ja.
Dass wir so schnell dieses Drehkreuz Tegel auf die Beine gestellt haben. Dass wir Menschen verteilen in die anderen Städte und auch europaweit. Das ist wirklich ein anerkennendes Beispiel europaweit gewesen.
Wieso klappt das hier so gut?
Also ich glaube, dass wir einfach aus Krisen auch lernen.
Ja.
Corona hat uns schon auch gelehrt, wie Verwaltung auch in Krisen besser und schneller funktionieren kann.
Muss.
Aber ich glaube, dass wir, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, diese wirklich sehr aktive, engagierte Stadtgesellschaft hier haben. Mhm. Viele Ehrenamtliche, die sich engagieren, die uns immer wieder ermahnen, fordern, kritisieren. Und das setzt natürlich die Politik und auch die Verwaltung unter Zugzwang. Wir müssen auch liefern und handeln. Mhm. Und wir arbeiten sehr gut und sehr konstruktiv und produktiv mit dieser Kritik und mit diesen Menschen zusammen, die immer wieder auch neue Ideen bringen und sagen, mach die Dinge so. Also wir sind immer wieder auch so ein kleines Labor, wo vielleicht auch andere Bundesländer so ein bisschen schmunzeln, gucken, ach, Berlin kommt wieder. Aber interessanterweise passieren dann, weiß ich nicht, 5, 6, 10 Jahre später Dinge, dass Berliner Lösung plötzlich Gesetzeskraft bekommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Härtefallkommission. Mhm. Es gibt eine Härtefallkommission, das ist eine Kommission, wenn Menschen vor Abschiebung bedroht sind und wirklich Härtefälle sind, wo eigentlich alle sagen, nee, der kann nicht da zurück. Aber rechtlich ist alles ausgeschöpft. Eigentlich muss er abgeschoben werden. Es gab irgendwann mal wirklich schon vor x Jahren in Berlin die Idee, okay, dann bilden wir eine Kommission, wo diese Einzelfälle nochmal verhandelt werden, wo der Innensenator dann auch Einzelfälle entscheidet, darf die Person bleiben, darf sie nicht bleiben. Diese Kommission ist inzwischen in dem Ausländergesetz für alle Bundesländer fest verankert. Mhm. Ja, jedes Bundesland darf und kann so eine Kommission einrichten. Sie machen das. Und es ist in Berlin entstanden, vor x Jahren, sehr stark durch die Zivilgesellschaft gefordert, dass wir diese humane Lösung haben.
Ja, da sind wir wieder so ein bisschen an dem Punkt, dass es wichtig ist, Veränderung als etwas Normales wahrzunehmen und nicht als etwas, das es alles jetzt komplizierter macht. Und ist das vielleicht etwas, was Berlin besonders gut kann, sich was trauen?
Ja, ein absolutes Ja mit Ausrufezeichen. Ich glaube auch wirklich fest daran, dass unsere Strategie, Menschen hier beim Ankommen zu unterstützen und diese Gesellschaft mitzugestalten, wirklich sehr erfolgreich ist. Mhm. Wir haben 2 ganz wesentliche Punkte in dieser Strategie. Das eine ist, ich habe schon gesagt, Ankommen von Anfang an und wirklich in enger Zusammenarbeit mit den migrantischen Communities. Wir finanzieren und fördern und kooperieren mit ganz vielen verschiedenen Migranten-Selbstorganisationen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir sind sofort an der Zielgruppe, wir kennen die Bedarfe, wir holen die Leute ab. Also diese community-basierte Arbeit ist ein Pfeiler. Und der zweite Pfeiler, und das ist ganz entscheidend, ist, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichte in unsere Institution holen wollen. Mhm. Berlin hat sich verpflichtet, die Quote der Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst wirklich auch zu erhöhen, wenn es darum geht, Menschen mit Migrationsgeschichte einzustellen. In Berlin ist die Quote gerade bei 37% Menschen mit Migrationsgeschichte. Und im öffentlichen Dienst ist sie deutlich geringer. Mhm. Um ehrlich zu sein, wissen wir gar nicht, wie gering die ist, weil wir gar nicht die Zahlen erfassen. Das ist jetzt der nächste Schritt, den ich jetzt auch vorhabe.
Ah ja, okay.
Und warum ist das so wichtig, dass Menschen im öffentlichen Dienst arbeiten? In Jugendämtern, in Senatsverwaltung, in den Rathäusern? Weil die sich dann zu diesem Staat zugehörig fühlen. Das ist aus meiner Sicht eine erfolgreiche Strategie, um eine Gesellschaft zu gestalten, auch eine Stadtgesellschaft wie Berlin, damit sie zusammenhält, damit man irgendwie so ein gemeinsames Wir hat. Weil man merkt, wir arbeiten alle an der Verbesserung dieser Stadt.
Würden Sie das ähnlich bewerten, Frau Bayram, dass Sie sagen, wir sind da als Berlin wirklich fortschrittlich und trauen uns was?
Ja, auf jeden Fall. Also die Idee, also ich fühle mich sehr angetan von dieser Idee,
ja.
Also dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Verwaltungen sitzen dürfen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, finde ich wirklich sehr toll.
Was können denn Berlinerinnen und Berliner vielleicht selber noch beitragen, um, wir haben jetzt einmal gesagt, anzuerkennen, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, wäre ein wichtiger Punkt, aber gibt es irgendwas wie ehrenamtliche Arbeit oder ähnliche Strategien, wo wir noch mehr zusammenarbeiten können, vielleicht auch an die Zuhörenden gerade?
Ich finde das gut, wenn man sehr entspannt mit diesem Thema umgeht und man merkt im Alltag vor Ort, da funktioniert das. Wo es viele Fragezeichen und Vorbehalte gibt, ist meistens da, wo keine Migration ist, wo keine Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Ja. Also ich glaube, dass diese Segregationsfrage und eben die soziale Frage eine entscheidende ist. Und die Bitte und Forderung ist, dass die Menschen sich darauf einlassen und die großen, großen Vorteile von Migration einfach einsehen. Es sind ihre Rentenzahlerinnen und Zahler, die zu uns kommen. Sie haben ein großes Interesse, dass diese Menschen hier kommen, schnell Arbeit finden. Ich glaube, das ist im Interesse von Deutschland und von jedem Einzelnen. Und auch da zeigen uns Umfragen und Statistiken, dass die meisten das schon auch irgendwo einsehen, sich aber sehr stark häufig auch in den sozialen Medien natürlich auf diese populistische, sehr polarisierende Debatte einlassen und dann gerne auch über Migration schimpfen, aber in der Wirklichkeit bei dem Nachbarn, ja, der Ahmed, der daneben wohnt, ach, mit dem versteht man sich gut. Also da muss man so ein bisschen gucken, dass diese Debatte nicht vergiftet wird und dass diese Debatte häufig mit der realen Situation wenig zu tun hat. Da würde ich mir eine entspanntere gesellschaftliche Atmosphäre wünschen, was das Thema angeht.
Wie ist das aus Ihrer Sicht, Frau Bayram?
Ja, also freut mich zu hören, wie wir dürfen das nicht kleinreden. Da stimme ich natürlich total zu. Die Arbeit, die wir leisten und auch die Arbeit, die die Migranten leisten. Ich sehe ja selber, wie sehr sie sich bemühen, sich zu integrieren, auch einen Aufenthalt zu bekommen, einen unbefristeten Aufenthalt zu bekommen. Also da tut's mir manchmal in der Seele weh. Ja. Sie müssen sich viel, viel mehr anstrengen als Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Zeit und dass wir darüber so entspannt diskutieren konnten. Und hoffentlich hat euch diese Folge auch weiter geholfen, eine neue Perspektive auf unsere Stadt zu bekommen. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke für die Einladung.
Sehr gern. Und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich kann euch übrigens jetzt schon verraten, in der nächsten Folge, da werden wir uns mit Berlin als den Startup-Hotspot Europas beschäftigen und herausfinden, warum erstmal hier überhaupt so viele Startups sind und wie jede und jeder einzelne von uns von diesen Neugründungen profitieren kann. Dafür reden wir mit spannenden Gästen, unter anderem Cem Ergün Müller, dem Gründer der Startup Night in Berlin. Auch mit dabei Ann-Sophie Klaus, sie ist Gründerin von The Female Companies, kennt ihr vielleicht sogar von Instagram. Und dann haben wir noch weiteren Input und zwar von Markus Witte. Er ist Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender von Bubble, der weltweit meistverkauften Sprachlernplattform. Also, gern her mit euren Fragen zu diesem Thema an unsere Mailadresse info@wir.berlin. Da dürft ihr natürlich auch gerne immer Lob und auch Kritik da lassen, wenn ihr was habt. Vielen Dank für euer Interesse an unserer großartigen Stadt. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.